Will umklammerte das Glas und schloss die Augen, während der Alte sich an seiner Hand zu schaffen machte. Etwas brannte entsetzlich. Dann spürte er den rauen Stoff eines Handtuchs auf dem Handrücken und wie die Wunde vorsichtig gesäubert wurde. Er spürte etwas Kaltes, dann tat es wieder weh. »Das ist eine sehr wertvolle Salbe«, sagte der Alte. »Sehr schwierig zu bekommen und sehr gut für Wunden.« In der Hand hielt er eine staubige, zerknitterte Tube mit einer ganz gewöhnlichen antiseptischen Salbe, wie Will sie in seiner Welt in jeder Apotheke bekommen hätte. Der Alte tat, als sei es Myrrhe. Will sah weg. Während der Mann die Wunde verband, bedeutete Pantalaimon Lyra schweigend zum Fenster zu kommen. Er saß in Gestalt eines Turmfalken auf dem Fenstersims, und seine Augen hatten unten eine Bewegung bemerkt. Lyra trat neben ihn und sah eine vertraute Gestalt. Angelika rannte auf ihren älteren Bruder Tullio zu, der mit dem Rücken zu einer Wand auf der anderen Seite der Gasse stand und mit den Armen durch die Luft fuchtelte, als wolle er einen Schwarm Fledermäuse verscheuchen. Dann drehte er sich um, fuhr mit den Händen über die Steine der Wand, sah jeden Einzelnen genau an, zählte sie, befühlte ihre Kanten und zog die Schultern ein und schüttelte den Kopf, als wollte er etwas hinter sich abwehren. Verzweifelt rannte Angelika zu ihm, gefolgt von dem kleinen Paolo, und als sie ihn erreicht hatten, packten sie ihn an den Armen und versuchten, ihn von seinen unsichtbaren Peinigern wegzuzerren. Und dann begriff Lyra mit plötzlich aufsteigender Übelkeit, was da vorging. Der Mann wurde von Gespenstern angegriffen. Angelika wusste das, obwohl sie sie natürlich nicht sehen konnte. Und der kleine Paolo weinte und schlug ins Leere, um sie zu vertreiben. Doch es nützte nichts. Tullio war verloren. Seine Bewegungen wurden immer langsamer und schon bald hörten sie ganz auf. Angelika klammerte sich an ihn und schüttelte ihn am Arm, aber nichts konnte ihn mehr aufwecken. Und Paolo rief immer wieder seinen Namen, als ob ihn das zurückbringen könnte. Angelika schien zu spüren, dass Lyra sie beobachtete und sah auf. Einen kurzen Augenblick trafen sich ihre Blicke. Lyra zuckte zurück, als habe das Mädchen sie geschlagen, so leidenschaftlich brannte der Hass in ihren Augen, und als Paolo dem Blick seiner Schwester folgte und Lyra erkannte, schrie er mit seiner piepsigen jungen Stimme, »Wir bringen dich um! Du bist schuld, wir bringen dich um! Verlass dich drauf!« Die beiden Kinder wandten sich um und rannten weg. Den bewegungslos dastehenden Bruder ließen sie zurück. Eingeschüchtert und schuldbewusst zog Lyra den Kopf zurück und schloss das Fenster. Die anderen hatten nichts gehört. Giacomo Paradisi war noch dabei, Salbe auf die Wunde zu streichen. Lyra versuchte zu verdrängen, was sie gesehen hatte, und konzentrierte ihre Aufmerksamkeit auf Will. »Sie müssen ihm etwas um den Arm binden, sonst hört es nicht auf zu bluten.«
»Ja, ja, ich weiß«, sagte der Alte, doch es klang traurig.
Will sah weg, als sie ihn verbanden, und trank in kleinen Schlucken den Schnaps. Schon bald nahm er alles nur noch wie durch einen Schleier wahr, obwohl seine Hand schrecklich wehtat.
»Fertig«, sagte Giacomo Paradisi. »Hier ist das Messer. Es gehört dir.«
»Ich will es nicht«, sagte Will. »Ich will damit nichts zu tun haben.«
»Du hast keine Wahl. Jetzt bist du der Träger.«
»Sagten Sie nicht, das seien Sie?« fragte Lyra.
»Meine Zeit ist vorbei. Das Messer weiß, wann es die eine Hand verlassen und in eine andere wechseln muss. Und ich weiß, woran man den neuen Träger erkennt. Ihr glaubt mir nicht. Seht!«
Er hielt seine linke Hand hoch. Auch ihr fehlten wie bei Will der kleine Finger und der Ringfinger.
»Ja, auch ich habe gekämpft und diese Finger verloren. Das Mal des Trägers. Und auch ich wusste vorher nichts davon.«